auch diesen Brief verfasst, Jesus Christus allein. Das ist so der Hauptgedanke dieses Briefes. Und da möchte ich uns aus dem heutigen, für die heutige Predigt aus Kolosser 3, die Verse 1 bis 11 lesen. Ich bitte einfach, dass ihr da von der Technik mitlest, dann ist es einfacher, den Text zu verfolgen. Zweite Folie. Eine weiter bitte. Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Jesus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Wer so lebt, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und habt die neue Natur angenommen. Gott erneuert sie, so dass man erkennen kann, wie sie dem Bild ihres Schöpfers gleicht. Es kommt in diesem Leben, in diesem neuen Leben, nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob ihr Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Ich möchte noch einmal uns einladen zu einem Gespräch mit Gott. Himmlischer Vater, wenn wir so unvermittelt einen solchen Text heute Morgen vor Augen haben und irgendwie so direkt vielleicht angesprochen werden oder auch indirekt angesprochen werden, so möchte ich dich einfach bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen wirkst. Ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, du bist da. Denn wo da zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, hast du gesagt, bist du mitten unter ihnen. Ich möchte dich bitten, dass du uns heiligst in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Könnt ihr noch mal ein paar Folien zurückblättern? Die zweite von der Präsentation. Ich möchte uns zunächst mal eine Frage, oder vielleicht sind es auch zwei Fragen, oder drei stellen. Welche meiner Eigenschaften, also die ich habe, Wolfgang Lewis, ein paar Leute kennen mich ja so ein bisschen auch schon, ja, fordern die, die mir am nächsten stehen, am meisten heraus? Also, wo denkt ihr, boah, das geht ja gar nicht? Ja? Am meisten heraus, und welche Eigenschaften anderer finde ich am schwersten zu ertragen? Wo ich denke, boah, das geht ja gar nicht, wenn die oder derjenige so denkt oder tickt. Und das unter drei Aspekten einmal. Wenn alles im grünen Bereich ist, ja, wenn alles gut läuft, ja, dann kann man gut belastbar sein. Ja? Dann ist ja irgendwie alles auch gefestigt. Ja? Der zweite Aspekt ist, wenn ich selber im Erleben von Missgeschick unter Zeitdruck bin, das passiert mir so häufig, ja, da muss ich zum Gottesdienst, bin schon knapp, dann klingelt das Telefon und ich nehme das auch noch ab. Den Rest könnt ihr euch denken. Ja? Das ist ein einziges schlechtes, grottenschlechtes Zeitmanagement. Ja? Beiden kann ich nicht gerecht werden. Und es ärgert mich zum Beispiel immer hinterher. Ja? Also Missgeschick und Zeitdruck. Oder beim Autofahren. Ja? Welche meiner Eigenschaften fordern meinen Beifahrer am meisten heraus, wenn ich Fahrgäste mit dem Auto habe oder umgekehrt? Ja? Ihr kennt alleine schon die Geste, du bist Beifahrer und du hältst dich hier rechts fest. Ne? Das kann ganz neutral rüberkommen. Ja, das kann aber auch sein, dass das eine Provokation ist. Der andere denkt, boah, fahre ich dem nicht gut genug? Bin ich so unsicher? Oder traut er mir das Autofahren nicht zu? Oder wie auch immer. Ja, ich mache das sehr häufig, weil ich alleine in den Kurven ein bisschen festhalten will. Wenn ich selber fahre, bin ich am Lenkrad, dann wackelt das ja nicht so sehr. Aber wenn ich Beifahrer bin, halte ich mich gerne fest. Warum habe ich diese Fragen gestellt? Ganz einfach, damit wir mal draufschauen. Ja, generell mal so draufschauen auf unser Verhalten, auf unser Leben und so ein bisschen auch reflektieren, was hat das vielleicht eventuell auch mit für Konsequenzen? Meine Natur oder mein Charakter, mein Stil, wovon ich immer ausgehe, ich bin doch so, ich kann nicht anders. Was hat das eigentlich auch mit Glauben zu tun? Und sieht Gott das genauso? Ja, der Wolfgang ist halt so, der kann nicht anders. Ja, wahrscheinlich sieht er das nicht so, obwohl er mich geschaffen hat. Ja. Darum möchte ich euch bitten, jetzt mal wieder ein paar Folien weiterzuschalten, bis zu den Versen 1 und 2. Danke. Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurde, sucht Christus, steht da, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Die Predigt ist Teil einer Predigtreihe. Ralf und ich haben uns so ein bisschen verständigt, predigen über den Kolosserbrief. Und damit ist es eine Textpredigt. Und so eine Textpredigt ist für mich immer so etwas, wo ich ganz viele analytische Gedanken habe. Ja, darum verzeiht mir, wenn ich jetzt gleich so ein bisschen ins Detail gehe, merkt euch einfach nur das, was ihr da merken wollt. Aber es ist manchmal ganz gut, auch so ein bisschen in den Grundtext hineinzuschauen. Und darum komme ich auch gleich zu der nächsten Folie. Einfach mal ein paar Hinweise und Übertragung dieses Textes. Ja. Diese Begriffe, die dort im Griechischen gebraucht werden, ja, damit möchte ich niemanden quälen. Darum geht es wirklich nicht. Aber es ist manchmal so, dass da mehr drin steckt, als in einer deutschen Übersetzung möglich ist, zum Ausdruck zu bringen. Ja, also dieses to anozeitete, das bedeutet ernsthaft nach etwas suchen, nach etwas streben, etwas zu begehren. Und das bedeutet eine Zentrierung des eigenen Lebens auf den erhöhten Jesus Christus an rechter Seite. Da steht tatsächlich oben und unten in diesem Text. Wenn wir das physikalisch verstehen, kommen wir damit irgendwie voll auf den Holzweg. Ja? Natürlich blicken wir auf zu Jesus Christus, aber das ist im Wesentlichen eine Metapher. Das ist ein Bildwort. Für uns im physikalischen Bereich ist oben dieses Firmament, Sky würde man im Englischen sagen. Ja? Und unten ist eben die Erde und dann gibt es da so einen Erdkern. Aber darum geht es gar nicht. Wenn in der Bibel oben und unten gebraucht wird, ja, dann geht es immer darum oder häufig darum, dass Jesus Christus gemeint ist, der jetzt unsichtbar an der Seite des Vaters ist. Wie wir uns das physikalisch vorzustellen haben, sollte man vielleicht gar nicht großartig drüber nachdenken. Da wird man keinen richtigen Griff hineinbekommen. Ja. Aber wenn wir das unter dem Aspekt Herrlichkeit verstehen, Gegenwart Gottes verstehen, dann kommen wir der Sache etwas näher. Ja? Und in dem Sinne ist es natürlich nicht niedrig, sondern hoch. Und darum eben auch oben. Ja? Oder dieses andere Wort, tuanophoneite, bedeutet eine starke Konzentration der Bemühungen, sich ein Kümmern um das Ewige, um die himmlischen Schätze, die unvergänglich sind. Das hat Jesus zum Beispiel auch gesagt. Sammelt euch nicht Schätze, ja, die von Motten und Rost zerfressen werden können, also die vergänglich sind, sondern sammelt euch Dinge, die Ewigkeitswert haben. Ja? Und das, was Paulus hier gebraucht hat als Begriffe, bedeutet, da soll man schon stark drauf konzentriert sein. Ja? Was hat Ewigkeitswert? Wir sind ja als Menschen, auch als Christen, Kinder dieser Erde. Wir müssen unsere Existenz organisieren, und unser Leben gestalten und ganz viele praktische Fragen im Leben klären und den Verstand einschalten, damit wir dieses Dasein bewältigen können. Das bleibt aber alles hier auf dieser Erde. Alles, was wir in dieser Art und Weise produzieren, schaffen, ja, ansparen, bewirken, bleibt hier. Wenn aber durch deinen und meinen Dienst ein Mensch näher zu Jesus Christus kommt, das bleibt nicht auf dieser Erde. Da lesen wir zum Beispiel in der Bibel, ja, dass Freude im Himmel sein wird. Ja, man könnte sagen, die Engel klatschen in die Hände. Die haben eine Party. wenn da jemand sogar zum Glauben kommt. Und das hat Ewigkeitswert. Das kannst du aber nicht in deine Spardose tun. Das kannst du nicht konservieren. Ja? Das sind einmalige Momente und dann ist das ein Ereignis in Zeit und Ewigkeit, was in die Ewigkeit hineindauert, aber was du nicht hier irgendwo festhalten kannst. Sondern wir bleiben letztendlich Menschen, Christen, die dranbleiben, diese ewigen Schätze im Himmel zu sammeln. Darum bitte eine Folie weiter. Der dritte Vers. Paulus schreibt, denn ihr seid gestorben, als Christus starb und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Bitte noch eine Folie. Auch da ein paar Hinweise und Übertragung. Das Wort, was in Vers 3 gebraucht wird, kekryptai, bedeutet verborgen, verhüllt, in Sicherheit sein. Es versinnbildlicht Unsichtbarkeit und Geborgenheit. Was heißt das? Mein Leben ist verborgen in Gott. Das, was meine Mitmenschen sehen von mir, ja, das ist äußerliches Geschehen, eine Person, eine Figur, ja, ein Handeln, ein Denken, ja, auch Ereignisse, die durch das, was ich tue, irgendwo stattfinden. Aber das wahre geistliche Leben, ja, die Person Wolfgang Luis, die wiedergeboren ist für Zeit und Ewigkeit, das ist unsichtbar, das ist verborgen bei Gott. Existiert aber in einer ganz anderen Qualität als das diesseitige Leben. Ja. Im Augenblick seiner Erlösung und Errettung ist der Mensch zum Gotteskind geworden. Da ist die Bibel ziemlich eindeutig. Ich kann jetzt nicht alle entsprechenden Verse zitieren, aber nur, dass wir das mal nachvollziehen. Ja. Das ist zunächst ein unsichtbarer, vielleicht sogar ein unscheinbarer Zustand, der aber bei der Rückkehr von Jesus Christus offenbar wird. Darum gilt es bis dahin nach oben und nach vorne zu sehen und ausgerichtet zu sein. Lukas hat Jesus Christus zitiert, ja, in Kapitel 21. Ja. Wenn diese Welt immer mehr, ich nenne das ja mit meinen Worten mal, zerfällt, eskaliert, zum Desaster wird, ja, was sollen wir machen als Christen? Uns verstecken, irgendwo ins kleine Kämmerlein, am besten so, dass man nicht entdeckt wird? Nein, Jesus hat gesagt, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und das ist ausgerichtet sein. Bei all diesen Schreckensnachrichten, die ich überhaupt nicht herunterspielen will. Und das Volk der Ukrainer tut mir wirklich unsäglich leid. Ja, Krieg und Vertreibung, hätte man fast nicht gedacht, dass das nochmal in Europa passieren würde. Ja, aber wir Menschen haben uns nicht geändert. Wir bleiben einfach Menschen, die Gott fern sind. Und darum passieren diese Dinge, die total unschön sind. Und natürlich kann man dankbar sein, dass ich jetzt hier im tiefen Westen nicht davon betroffen bin. Ist man auch. Ja? Und trotzdem ist Anteilnahme auch an der Zeit und richtig und wichtig. Ja? Aber das ist letztendlich alles vergänglich. Und diese Ereignisse dieser Welt sind Kennzeichen, ja, einer desaströsen Schöpfung nach dem Sündenfall. Ja. Und darum spricht Paulus auch von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, dass das einmal ein Ende haben wird. Und gerade dieser Zerfall nicht das letzte Wort haben wird, sondern die Herrlichkeit bei Jesus Christus, wenn er kommt und das, was jetzt verborgen ist, in meinem Leben sichtbar wird. Bei euch auch, bei allen, die wiedergeboren sind. Sichtbar wird. Als Gotteskinder. In Herrlichkeit. Könntet ihr einmal weiter schlagen? Eine Folie bitte weiter. Das ist im Neuen Testament eine sehr stark betonte Lehre, ja, nach Jesus Christus zu schauen. Ja. Und das bedeutet von diesem Vers 3 her gesehen, dass wir nicht nur den Prinzipien dieser Welt gestorben sind, sondern gleichzeitig zu einem neuen Leben mit Christus auferweckt worden sind. Das bedeutet, dass unser bisheriges Leben von den Umständen dieser Welt, von meiner Natur, von meinen Eltern, von meiner Gesellschaft, sogar auch von meiner Gemeinde geprägt ist. Alles Handeln und Denken hat an dieser Stelle tatsächlich eine Art Konditionierung. Ja. Aber Das ist nicht das Letzte, was sich ereignen wird, diese negativen Eigenschaften, die vielleicht damit verbunden sind, ja, sondern diese Wiedergeburt oder diese Erneuerung hat die Konsequenz, dass Denken und Handeln nicht mehr an irdischen, sondern an himmlischen Maßstäben orientiert werden soll. Und da möchte ich an dieser Stelle mal praktisch noch kurz hier einhaken. Matthäus 5 ist Bergpredigt, Jesus das Vaterunser genannt, ja, und da beten wir häufig eben, dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden. Ja, da muss ich mich doch als Christ fragen, was hat das denn mit mir zu tun, ob Gottes Wille geschieht oder nicht. Das kann ich natürlich im Sinne eines Anbetungsgebetes sagen. Wenn ich selber aber Gottes Wille nicht erfülle, nicht nach Gottes Willen frage und auch nicht umsetze, und damit kommt eben dieser Begleittext, den wir von der Maris eben gelesen haben, ins Spiel. Der Tenor dieses Textes, der Glaube ohne Handlungen ist nichts Nütze. Jakobus hat sogar geschrieben, ist tot. Ja, das heißt, das ist eigentlich gar kein Glaube, wenn daraus nicht in irgendeiner Art und Weise eine Handlungsweisung passiert. Ja. Und genau das ist das, was Paulus durch den Kolosserbrief den Menschen auch sagen will, durch dieses, was er da geschrieben hat. Dein Wille geschehe, wie so auf Erden, bedeutet nicht darauf zu warten, bis Gott letztendlich, ja, ohne mich seinen Willen erfüllt. Das tut er an vielen Stellen sowieso. Ja. Aber er möchte mich damit hineinnehmen in der Erfüllung seines Willens. Und darum geht es so weit, dass wir unser Leben dementsprechend auch gestalten sollen. Schaltet ihr eine Folie weiter. Das bedeutet, mit Jesus verbunden zu sein, dass wir als Menschen, um das überhaupt bewerkstelligen zu können, zu neuen Menschen wiedergeboren werden. Und ich fand das so schön, dass du diesen Geburtstagsvers rausgesucht hast. Das ist freie Geistesleitung, nicht abgesprochen. Ja, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Was gibt es tatsächlich so an einem Geburtstag, etwas Größeres, darüber nachzudenken, ja, zweimal geboren zu sein in diesem Leben? Ja, einmal natürlich biologisch in diese Welt, ganz klar, aber zu einem Gotteskind wiedergeboren zu sein, das ist größer. Ja, das hat Ewigkeitswert. Ja. Die Geburt, die ich erlebt habe als Baby damals, ich muss gerade mal zurückrechnen, das werde ich jetzt 61 Jahre im März, ja, hat von Anfang an eine Art Halbwertszeitdatum gehabt. Ja, irgendwann, ja, ist dieser Leib aufgebraucht. Ja. Wenn man bedenkt, man ist 61 Jahre in diesem Körper unterwegs, das Herz ist 61 Jahre alt, die Leber ist 61 Jahre alt, die Lunge ist 61 Jahre alt. Ja. Also ich habe jetzt keine großen Exzesse gelebt, ja, aber irgendwann, ja, irgendwann ist die Ressource Leib aufgebraucht. Ja. Und die bleibt in diesem Universum. Die hat keinen Ewigkeitswert. Ja. Aber die neue Kreatur, die Jesus Christus geschaffen hat auch in mir. Das ist meine Hoffnung. Das ist meine Perspektive. Und ich glaube an einen, bin davon überzeugt, an eine leibliche Auferstehung aus den Toten heraus. Ja. Und das ist es doch letztendlich, worauf wir zugehen, was Ewigkeitswert hat. Ja. Unsere Lebensweise wird jetzt schon von einem Leben aus der Ewigkeit bei Gott gekennzeichnet sein, wenn man diese Perspektive hat. Und in bedrückenden Situationen kann sich diese Lebensweise eventuell am stärksten kultivieren. Das ist nicht einfach zu verstehen. Ja, aber Paulus konnte schreiben, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, also wenn wir immer älter werden, ja, oder gebrechlicher, oder wenn ein großer Unfall passiert, ja, oder wenn tatsächlich auch solche Naturkatastrophen, aber zumindest kommt man vielleicht einer gewissen Nähe. Naja, sagen wir mal optimistisch 95%. Ja. Aber die restlichen bleiben irgendwo auf der Strecke. Ja. Das funktioniert nicht. Und das ist auch das, was Paulus an einer anderen Stelle im Galaterbrief diskutiert mit den Leuten. Ja. Dass er sagt, ihr könnt euch nicht durch das Lassen von Sünde selbst erlösen. Darum geht es weiter. Die nächste Folie. Genau, der Kampf des gläubigen Menschen, das ist die Situation, in der wir hineingestellt sind. In Matthäus 5, auch in der Bergpredigt, sagt Jesus, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Und wenn dich dein Auge verführt, reiß es raus und wirf es von dir. Das ist natürlich eine völlige Überzeichnung. Ja? Und an der Stelle sage ich immer, für mich ist die Bibel wortwörtlich Gottes Wort, ja, aber ich unterscheide manchmal, ja, zwischen buchstäblich wörtlich und bildwörtlich. Ich verstehe das Bild und ich bin Gott gehorsam, ohne dass ich mich selbst verstümmle. Ja, ihr versteht, was ich meine. Ja, ne? Man kann natürlich sagen, boah, die Bibel ist wörtlich zu verstehen, das müssen wir alles umsetzen, was da steht. Ne? Da sagt uns sofort Klingelingeling der Menschenverstand, den Gott uns gesunderweise gegeben hat, ja, so ist es wohl nicht gemeint. Ne? Da klingt ja was an, also muss ich es verstehen. Und der Heilige Geist, der wird es konkretisieren in meinem Leben, ja? Wo meine Augen mich verführen, wo meine Hand mich verführt. Ja? Und es ist nicht an der Zeit, das Auge rauszureißen, die Hand abzuhacken, ja? Sondern es ist an der Zeit, in solchen Situationen der Versuchung, der Verführung, eine Entscheidung zu treffen, Nein zu sagen, praktisch wegzugucken oder die Hand wegzulassen, ja? Oder sich gar nicht erst auf ein schlüpfriges Parkett zu begeben, von dem ich weiß, das ist nicht mein Parkett und da komme ich nicht mit zurecht. Andere können das, ich kann das nicht. An dieser Stelle unterscheiden wir uns auch als Christen. Der eine kann bestimmte Dinge tun und es macht ihm geistlich und glaubensmäßig überhaupt nichts aus. Der andere kann das aber nicht genauso kopieren. Und auch nicht im Sinne, der darf das ja auch, dann mache ich das auch. Das ist bei Gott keine Lehre. Ja, das ist auch keine Entschuldigung. Ne? Da geht der Herr ganz individuelle Wege mit einem jeden Einzelnen von uns. Aber ich weiß genau, ein solches Wort spricht nicht in meiner Schwachheit und Versuchungssituation konkret an. Und dann weiß ich, was ich zu tun habe und ich muss nicht stundenlang um den Willen Gottes bitten. Ja, in der Regel ereignet sich das relativ schnell. Gemeinsam haben diese sündigen Handlungen vor allen Dingen und Verhaltensweisen etwas ganz Schlimmes, nämlich, dass sie von ihrem Wesen her die Unfähigkeit des Menschen offenbaren, sie zu bändigen oder auf gute Ziele zu lenken. Ja. Das ist gemeinsam an diesen Anweisungen. Sie weisen uns darauf hin, wo ich, Wolfgang Lewis, meine Schwachstelle habe und wo ich das nicht leicht unter die Füße kriege und wo ich darauf angewiesen bin, dass Gottes Geist wirkt und einen Schutzraum durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus sozusagen auch leistet und dadurch Bewahrung passiert und man die Möglichkeit hat, in der entscheidenden Versuchung Nein zu sagen und sich abzuwenden. Ja, das macht der Herr tatsächlich. Ja. Das bedeutet aber, dass ein Sieg immer ein Sieg des Heiligen Geistes ist. Wenn ich einer Versuchung widerstanden habe, boah, nicht, weil ich so ein cooler Typ bin und weil ich jetzt da richtig so geistliche Muckis habe, ja, und weil das einfach durch viel Bibellesen funktioniert. Nee, so ist das nicht. Ja. Es ist einfach Gnade. Es bleibt Geschenk. Es ist Wirken des Heiligen Geistes, ja, an der Stelle vorwärts zu kommen und weiter zu kommen. Darum will ich euch hier noch zum Abschluss hier die anderen Dinge nennen, die da drin stehen. Vers 5, da steht, er tötet also die Glieder der Erde. So ist das wörtlich zu übersetzen. Ja. Das ist im Griechischen ein starkes Verb, das zu entschlossenem Handeln auffordert. Es steht eigentlich im Kontrast zu dem, was oben ist. Ja. Er tötet, das kann man im Deutschen kaum so ausdrücken, das wird nicht gebraucht. Ne? Aber das ist wirklich die wörtliche Übersetzung. Ja? Stampft es kaputt, könnte man auch sagen. Ja? Er tötet also die Glieder der Erde. Und dann hat Paulus griechische Begriffe gebraucht, ja, die tatsächlich auch zu übersetzen sind in unsere heutige Zeit. Ja? Porneia, sexuelle Unmoral. Akathasian, das ist Schamlosigkeit und Unreinheit. Pathos, unbezähmbare Leidenschaft. Epithymian, Kaken, böse Gelüste und unerlaubte Begierde. Und Pleonexian ist Gier, Habsucht und Begehrlichkeit. Ja, einfach, dass ihr sie mal gehört habt. Das sind keine leicht eingängigen Begriffe, müssen wir uns auch nicht merken. Aber die Bedeutung ist schon wichtig, dass wir sie erkennen. Darüber kommt der Zorn Gottes. Und das ist interessant. Das steht im Präsens. Nicht irgendwann einmal kommt der Zorn Gottes über das Leben. Und er kam auch nicht irgendwann früher mal, sondern das steht im Präsens. Das heißt, in dem Moment, wo ich tatsächlich auch diesen Dingen einer Versuchung nicht widerstehe, kommt der Zorn Gottes. Und wisst ihr, warum der uns nicht trifft? Das ist ganz einfache evangelische Theologie. Weil Jesus Christus von unserem Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und in dem Moment, wo Gott mich richten müsste und würde, sieht er bei uns als wiedergeborene Menschen, dass Jesus Christus für dich und mich am Kreuz gestorben ist. Und deswegen trifft dich der Zorn Gottes nicht und mich nicht. Ja. Der Zorn Gottes ist sofort da. Er trifft dich aber nicht, weil über deinem Namen, über meinem Namen Wolfgang Luis, auch der Name Jesus Christus genannt ist. Und das ist echt Gnade. Das ist ein großes Geschenk. Und das macht so dankbar. Und das hilft auch im Glauben so stark. Denn darauf ist Verlass. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach hingehen und dann sündige ich ja, damit, weil ich ja weiß, ich bin ja ein Christ. Nein, sondern man will das ja nicht. Ja. Aber in der Situation weißt du, weil Jesus Christus für dich gestorben ist, ja, deswegen wirst du vom Zorn Gottes nicht getroffen werden. Das steht im Präsens. Ja, er hat bereits begonnen, aber er findet natürlich irgendwann seinen Höhepunkt, auch im Gericht dieser Welt. Und das trifft Menschen, die eben Jesus Christus nicht die Ehre gegeben haben. Ja, in welch einer Art und Weise uns wir das auch immer vorstellen müssen. Ich kürze das Ganze jetzt einmal ab. Und zwar bitte ich euch, auf die vorletzte Folie weiterzuschalten. Anregungen zu einem neuen Leben mit einer Ausrichtung und geistlichem Wachstum. Genau. Ja. Um eine gewisse Praxis da heraus abzuleiten. Ja, das andere, was ich jetzt überschlagen habe, sind weiterhin noch Hinweise, Exegese. Ich kann euch, wer das möchte, das natürlich auch noch erklären, aber das ist jetzt nicht weiterführend unbedingt. Anregung zu einem Leben mit neuer Ausrichtung, geistlichem Wachstum. Ja. Mach dir einmal die Mühe, wenn du Zeit hast, in der Bibel zu lesen, nicht immer nur deine gewohnte Übersetzung zu nehmen. Ja. Das ist heute elektronisch gesehen so wunderbar möglich, am Bildschirm sich verschiedene Übersetzungen nebeneinander zu nehmen. Ja. Warum sage ich das? Weil manche Dinge tatsächlich sich einem besser erschließen, wenn du den Grundtext interpretieren kannst. Und den brauchen wir heute nicht mehr zu kennen, weil wir verschiedene Übersetzungen haben. Da haben sich Leute für uns Gedanken gemacht. Ja. Aber diese Essenz, die können wir abschöpfen. Ja. Nimm mal verschiedene Bibelübersetzungen bei einem selben Vers nebeneinander und dann erschließt sich dir die Bedeutungsweite, das Spektrum eines solchen Textes. Ja. Und das ist manchmal wahrlich erneuernd und auch erkenntnisführend. Ja. Da habe ich so manche Aha-Erlebnisse immer gehabt, um manche Dinge einfach besser zu verstehen. Ein zweiter Gedanke, vergewissere dich deiner Gotteskindschaft durch das Hören auf den Geist Gottes nach Römer 8. Ja. Vollzieh die Symbolik deiner Taufe als geistliche Ressource nach. Warum komme ich darauf zu sprechen, auf die Taufe? Weil die Taufe das Symbol, nämlich der Wiedergeburt ist. Das Untertauchen, mit Christus gestorben zu sein und das Auftauchen aus dem Wasser, als neuer Mensch wiedergeboren in dieses Leben zurückgekommen zu sein. Das ist die Symbolik der Taufe. Ja. Die Symbolik alleine rettet dich nicht. Es muss geistlich bei dir passiert sein. Und das ist dann aber ein echtes Fundament. Und dann darfst du sagen, ich bin getauft. Dann darfst du dich daran erinnern, an dieses Ereignis. Ich habe einmal öffentlich mich zu Jesus Christus bekannt. Das ist gut, wenn man so eine Art Denkmal in seinem Leben hat, auf das man zurückschauen kann. Ja? Weil das ja eine Handlung ist, die eine geistliche Wandlung symbolisiert, die dargestellt wird. Beschreibe für dich ein positives und ein negatives Erlebnis, das bei dir geistliches und ungeistliches Verhalten ausgelöst hat. Versuche daraus für die Zukunft Schlüsse zu ziehen. Also manchmal ist es gut, so eine Art Inventur zu machen. Welche Erlebnisse habe ich? Ja, was ist so gravierend gewesen in meinem Leben? Ja, was war positiv, was war negativ? Ja, und was hat das mit meinem geistlichen Verhalten gemacht? Was hat das ausgelöst? Ja, da gibt es Unterschiede. Auch bei uns. Die Erlebnisse sind auch sehr unterschiedlich. Ich glaube aber, dass der Herr eine ganz individuelle Biografie mit den Gotteskindern hat. Ja? Und jeder von uns hat diese Ereignisse im Kopf oder im Herzen oder irgendwo in Erinnerung. Ja? positives und negatives Erlebnis. Ja. Und welches geistliches oder ungeistliche Verhalten hat das bei dir ausgelöst? Und daraus kann man Schlüsse ziehen. Was sollte ich in Zukunft einfach meiden? Und was sollte ich in Zukunft vielleicht mehr wahrnehmen und damit eben auch fördern? Und die letzte Folie. Welche Teile deiner imaginären Kleidung stehen dir gut? Diesen Vers habe ich eben nicht mehr ausgelegt, sondern überschlagen. Welche nicht? Ja. Paulus sagt, zieht den alten Menschen aus und zieht den neuen Menschen an. Das ist der Kleiderwechsel, der da in diesem Bildwort drin steckt. Ja. Aber es geht natürlich auch nicht um Klamotten, ja, die irgendwo jetzt hier angezogen sind, sondern es geht um die imaginäre Kleidung. Ja, also das Bild, das ich vor Gott abgebe, was er kennt. Ja, was steht mir gut und was steht mir nicht gut? Das wird uns Gottes Geist zeigen in einem offenen Gespräch mit dem Herrn. Welches sündige Verhalten könnte durch Begleitung, durch einen Bruder, einer Schwester vielleicht verändert werden? Es gibt Dinge, da kommst du ganz alleine gar nicht raus. Das ist einfach so. Ja, manchmal haben so auch Sünden Traditionen in unserem Leben. Ja. Und dann ist es nicht verkehrt, jemand anderes, einen anderen Christen mit ins Vertrauen zu nehmen, gemeinsam zu beten, ja, und an dieser Stelle eben tatsächlich auch eine Art Begleitung zu haben, eine Stütze zu haben. Einer trage des anderen Last. Ja, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja. Manche Lasten kann ich nicht alleine tragen. Das ist gut, wenn man jemanden kennt, der das mittragen kann. Und als finale, wichtige Botschaft, ja, Kolosser 3, Vers 11, ja, als ganz persönlichen Zuspruch, dass deine Vergangenheit und Herkunft vor Gott letztendlich nicht mehr gilt, sondern nur Jesus Christus. Das ist das, was ich eben gesagt habe, dass uns der Zorn Gottes nicht trifft, ja, weil wir Gotteskinder sind. Ja. Baue auf deine Gotteskindschaft. Ja, baue auf deine Heilsgewissheit. Lass dir das nicht nehmen. Ja, das ist das Fundament deines Glaubens. Ja, und das ist der Grund der Hoffnung in deinem Leben. Und das ist das, warum auch wir im Neuen Testament lesen, seid bereit, wenn wir gefragt werden, Auskunft zu geben über den Grund der Hoffnung, die wir haben. Ja, dann sei einfach bereit, davon zu reden, dass du weißt, am Ende wird dich dein himmlischer Vater mit Ehren annehmen. Nicht, weil du alles, was hier steht, sein gelassen hast, sondern weil du ein geliebtes Gotteskind bist, ja, und er dich zu neuem Leben wiedergeboren hat. Ja, und du damit auf diesem Hintergrund, wie Lukas es geschrieben hat, aufblicken kannst zu Jesus Christus, einfach in dem Bewusstsein, weil sich deine und meine Erlösung naht. Amen. Ich bete noch zum Abschluss. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns einerseits in diese tiefen Wahrheiten auch menschliche Abgründe mit hineinnimmst. Aber danke, Jesus Christus, dass du uns da nicht belässt, sondern dass du uns herausnimmst und dass dein Werk am Kreuz von Golgatha wirkt in die Vergangenheit hinein, in die Gegenwart und bis in die Zukunft, bis du einmal wiederkommen wirst und deine Gemeinde vollendet wird. Danke, dass wir dabei sein dürfen, dass wir jetzt schon aufblicken dürfen zu dir, weil du Anfänger und Vollender des Glaubens bist. Amen.